Can you hear me? Thank you, all three of you, for those spectacularly interesting presentations.
Vielen Dank, dass Sie sich hier an die Zeit gehalten haben, dass wir jetzt hier mit dem Gespräch anfangen können. Ich habe sehr viele Fragen, Sie alle drei, aber ich möchte eigentlich damit beginnen, und das ist wirklich ein Gespräch, wo Sie auch sich gegenseitig Fragen stellen können. Ich möchte erstmal die Frage stellen an Avery Ramsey, ob Sie vielleicht etwas über Slovenkas Präsentation sagen können. Weil dies eine Konferenz über das Thema des Nationalstaates ist, sich zu überlegen, dass der Nationalstaat parallel zu Gedanken des Internationalismus entstanden ist. Also Nationalismus und Internationalismus waren immer irgendwie auch ein bisschen verbunden. Wenn man sich jetzt 1914 anschaut, da hätte man natürlich auch Jahre der Eskalation eines internationalen Rahmenwerkes, um Menschen vor zum Beispiel den negativen Effekten. Es gab das Rote Kreuz, das gegründet wurde. Es gab alle möglichen, also die Genfer Konventionsklauseln, um sicherzustellen, dass Menschen eben nicht willkürlich ausgesetzt sind. Das alles fand parallel statt, und deswegen frage ich Sie ganz gerne, was machen, sagen Sie, Avery und Ramsey, eine Situation, wo internationale Tribunale nicht wirklich die Fähigkeiten haben, mit diesen Problemen umzugehen, aber Kriegsverbrecher werden letztendlich nicht zur Rechenschaft gezogen. Ich glaube, dass das vielleicht zu einfach ist, oder eine zu einfache Antwort, aber in gewisser Weise hatten wir zwei ähnliche Schlussfolgerungen, weil Slovenka sagt, dass Nationalismus die Gerechtigkeit verhindert und die Institutionen des Staates, ob sie sich jetzt nun auf der supranationalen Ebene befinden oder auf der nationalen Ebene bestimmt, es ist auch im Falle des kroatischen Staates ja so ähnlich. Ramsey und ich, wir haben ja beide gesagt, dass der Polizeistaat die Sicherheit eigentlich verhindert und Gerechtigkeit natürlich noch mehr verhindert. Deswegen denke ich, dass wir vielleicht genau dort ansetzen müssen, wo Ramsey aufgehört hat, nämlich dass die Sicherheit bei uns liegt. Das ist wahrscheinlich noch eine größere Herausforderung, das so zu fassen. Wenn man über Sicherheit und Polizei, Gewalt spricht, über die wir ja beide gesprochen haben, da gibt es ja das interessante Phänomen von Aktivisten, die auch vor allen Dingen im städtischen Bereich sich engagiert haben, um Menschen zu unterrichten, wie man es vermeiden kann, an die Polizei zu rufen, wenn es ein Problem gibt. In den USA geht es dann auch darum, dass man auch nicht den Notfallruf 911 anruft, also 911, weil dort auch die Polizei sofort benachrichtigt wird. Das ist eine Herausforderung, die und ein Ansatz, der aus der feministischen Gewaltlosigkeitsbewegung kam und wo die Frage war, wie kann man mit einer Sicherheitslage umgehen, ohne die Polizei rufen zu müssen, wo man ja bereits ein problematisches Verhältnis hat zu staatlichen Behörden. Ich glaube, also mein Ansatz ist eher dort, wo Ramseys Ansatz endet. Ja, die Frage wäre also, sich zu überlegen, ob es eine Art Rechtsprechung gibt ohne den Staat. Ob es jetzt nun den einzelnen Nationalstaat betrifft oder sogar internationale Gerichte gibt. Kann es also Gerechtigkeit bzw. Rechtsprechung geben, ohne dass diese Struktur existiert? Wäre das möglich? Oder wäre es besser, vielleicht einfach zu vergessen? Ich glaube, das überhaupt zu vergessen, so wie Slovenka das erwähnt hat. Ja, das fand ich sehr interessant, weil das scheint die Hauptwegegabelung wirklich zu sein für viele Postkonfliktgesellschaften, also Gesellschaften, die sich nach einem traumatischen Erlebnis oder im Krieg befinden. Nämlich das, was ich wirklich interessant daran finde, ist, selbst wenn man das ganz eng fasst wie und enger gefasste Themen bespricht, wie die ich angesprochen habe, welche Möglichkeiten gibt es, das anzugehen, teilweise Einzelpersonen, aber auch ganzen Gesellschaften angetan wird, wie zum Beispiel im Irak heutzutage. Welche mögliche Gerechtigkeit oder Rechtsprechung könnte es da geben? Es ist sehr schwer, sich das zu überlegen. Der Schaden angerichtet worden ist, ist sehr weitreichend und sehr tief. Und wenn Sie sich auf das konzentrieren, wo der Punkt der öffentlichen Debatte der Vereinigten Staaten ist, wir befinden uns noch sehr weit davon entfernt, überhaupt eine Verantwortung anzuerkennen. Die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten übernimmt nicht die Verantwortung für das, was im Namen seiner Sicherheit getan worden ist. Es wird sicherlich eine oder zwei Generationen noch brauchen. Und wenn man da in die Vergangenheit schaut, es hat eine ganze Generation gebraucht, bevor die Vereinigten Staaten sich mit dem Thema befassten der Lage für die japanischen Mitbürger während des Zweiten Weltkriegs. Und das ist natürlich, und selbst der Auseinandersetzung damit war unvollständig. Deswegen, die Frage ist gerechtfertigt, aber es ist eine Frage, die von den Gemeinschaften letztendlich auch besprochen werden muss, die den Preis dafür auch entrichten. Wenn man sich die Bedingungen anschaut, die Gewalt, die Miserie anschaut, die sind ja überhaupt nicht benannt worden, überhaupt nicht angegangen worden in keiner dieser Situationen. Deswegen glaube ich, dass Gerechtigkeit und Rechtsprechung im Grunde genommen eine Restrukturierung braucht. Eine Eliminierung der Bedingungen, die genau diese Missstände erst hervorbringen. Wenn Sie sich zum Beispiel die südafrikanische Wahrheit- und Versöhnungskommission anschauen, wo es zwei interessante Elemente gab, zumindest für uns hier, für dieses Gespräch. Nämlich, dass diese südafrikanische Kommission vier unterschiedliche Wahrheitskategorien definierte. Es gab also nicht eine einzige Wahrheit, sondern vier unterschiedliche. Es gab subjektive Wahrheit, gesellschaftliche Wahrheit und Ubuntu. Und das ist nicht eine Art gemeinschaftliches, spirituelles Element, aber es hat damit zu tun. Und alle Berichte am Ende dieses sehr verzweigten Verfahrens verstanden, dass Versöhnung nicht unbedingt gesellschaftliche Gerechtigkeit oder soziale Gerechtigkeit hervorbracht. Dass sie eigentlich kein Mandat dafür hatten, so dass nämlich die Beziehung zwischen Wahrheit und Gerechtigkeit noch etwas anderes brauchte, was diese Kommission selbst nicht hervorbringen konnte. Das ist wirklich sehr wichtig, diese Unterscheidung, die Sie da machen. Sie haben absolut recht. Eine Wahrheit- und Versöhnungsverfahren oder ein Wahrheits- und Versöhnungsverfahren führt nicht zur Gerechtigkeit. Aber was es bringen soll, ist ein Abschluss. Eine Art von vielleicht weitergehen, etwas zurücklassen, über dieses historische Trauma endlich hinausgehen. Ich kann da auch etwas sagen. Ich denke, dass wir wahrscheinlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln hier sprechen. Ich bin ja kein Rechtsexperte, aber ich denke, es gibt einen Unterschied, wenn man prinzipiell über einen Krieg in einem anderen Ort spricht, wo man daran teilnimmt, wie es im Fall der USA ist, oder wenn es sehr nahe an dem eigenen Land stattfindet, an dem eigenen Haus stattfindet. Was diese Länder im ehemaligen Jugoslawien angeht, ist, dass die Zeugen eben nicht sprechen wollen. Die Menschen haben Angst davor, Zeugen zu sein. Warum? Weil sie in dem gleichen Ort leben. 20.000 Einwohner, nehmen Sie mal an, so kleine Orte, und sie sehen die Verbrecher jeden Tag auf der Straße. Und sie wissen dann ganz genau, was passieren wird, wenn sie gegen diese Person sprechen. Das ist auch von Unabhängigen bestätigt worden, die Teil der internationalen Organisationen sind, die die Situation beobachten. Das ist also ganz klar. Deswegen kommt mir das ja auch sofort in Gedanken. Man merkt, dass man feststeckt. Man kann nicht weitergehen. Denn es gibt diejenigen, die einen Abschluss suchen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Wort, was Sie da nennen. Aber es gibt diejenigen, die Angst haben, Zeugnis abzulegen. Und es ist sehr, sehr schwierig, beides zu erreichen. Oder auch Wahrheit, das ist noch so ein Terminus. Noch ein Wort zur Wahrheit- und Versöhnungskommission, die in Bosnien geschaffen wurde. Dort gibt es eine solche Kommission. Aber diese Kommission hat nichts erreicht. Warum? Vielleicht ist es eine andere Kultur, ich weiß es nicht. Hat es damit zu tun, dass die Gesellschaft sehr viel kleiner ist? Ich weiß es nicht. Aber was ich sehr wohl weiß, ist, dass es keinerlei Resultate gab. Und wenn wir über diese Dinge sprechen, dann denke ich, müssen wir auch noch etwas bedenken, wo wir annehmen, dass wir es sind, aber das sind wir nicht. Diese ganzen Länder sind aus einem kommunistischen Staat hervorgegangen. Diese autoritären Länder haben im Grunde genommen kein Vertrauen in ein Rechtssystem. Sie haben ein ganz anderes gesellschaftliches Bewusstsein, wenn man das so nennen will, und manchmal geraten sie auch in fast schon Stammesreflexe, wo man wirklich demjenigen des eigenen Stammes glaubt, aber demjenigen von einem anderen Stamm halt eben nicht mehr. Das ist, ich meine, Sie wissen das natürlich auch. Dieses Modell der Wahrheit und der Versöhnungskommission aus Südafrika hat einfach dort nicht funktioniert. Ich weiß, und die Leute sagen natürlich, okay, wenn ich weiß, wer mein Kind umgebracht hat, dann werde ich diese Person sofort umbringen. Das ist vielleicht eine kulturelle Frage. Und deswegen überlege ich mich, weiß nicht, wie erfolgreich dieses Modell sein würde, aber ich denke, dass auch das internationale Tribunalsystem Probleme hat. Aber es gibt zumindest auch eine Situation, wo einzelne Politiker diese Tribunale verwenden, um nationalistische Gefühle zu schüren, für ihre eigenen politischen Zwecke. Und es sieht fast so aus, als ob nur die Angehörigen der Opfer wirklich was wissen wollen. Alle anderen wollen es unter den Teppich kehren. In der gesamten Geschichte ist es ja so, dass eines der wesentlichen Dinge, die Menschen gewollt haben, Gerechtigkeit war. Und der Grund, warum viele Gemeinschaften gegründet worden sind, ist, weil jemand ein besseres Angebot in dieser Hinsicht gemacht hat als andere. In dieser Hinsicht gibt es ja wenn es keine Behörde und keinen Einzelnen gibt, der Gerechtigkeit bieten kann, wo geht man dann hin? Ja, nirgendwo hin. Es gibt ja immer noch Gerichte, es gibt immer noch Fälle, die anhänglich sind, die sehr zögerlich angegangen werden. Da gibt es große Hindernisse. Niemand ist darüber glücklich. Aber auf der anderen Seite ist niemand in diesem Bereich der Erde, und ich sage etwas, was vielleicht möglicherweise merkwürdig klingt, niemand ist an das Konzept der Wahrheit gewöhnt. Warum? Weil seit 1941 oder 1945 wir eigentlich niemals Wahrheit hatten. Als ich in die Schule ging, habe ich keine Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg erfahren. Ich habe die offizielle Version gehört. Und die offizielle Geschichte ist die Geschichte, die von der Regierung hervorgebracht hat, die zu dem damaligen Zeitpunkt eine kommunistische war. Man hat also Interpretationen erfahren. Man hat über Offensiven gehört, die Tito geleitet hat und Tito gewonnen hat. Wir hören und sehen die andere Seite nicht. Wir lernen zum Beispiel nicht, wie viele von der antifaschistischen, von Tito geleiteten Bewegung getötet worden sind. Oder man hört vollkommen übertriebene Zahlen. Die Zahl, die wir in der Schule zum Beispiel gelernt haben, die Zahl der Toten, weil Kroatien ja während des Krieges eigentlich ein faschistisches Marionettenregime war. Und sie hatten Konzentrationslager, das Konzentrationslager Jasenovac. Und wir in der Schule lernten, dass 700.000 Menschen in diesem Lager ermordet wurden. Und das ist physisch unmöglich. Das ist absolut unmöglich. Nach vielen Jahren. Und erst kürzlich ist es so, dass die Zahl, worüber sich alle einig sind, ist zwischen 60.000 und 70.000 Menschen, also ein Zehntel von der Zahl. Warum haben wir diese Zahl gelernt? Nicht einfach nur, um dieses faschistische Regime noch schlimmer darzustellen, sondern es ging einfach nur um Reparationsfragen, weil Titos Regierung mehr Geld wollte für die Reparation. Und deswegen wurden die Zahlen inflationär behandelt. Als Kinder haben wir auch andere Dinge nicht gelernt, nämlich, dass am Ende des Krieges schlimme Verbrechen verübt wurden. Als der Krieg vorbei war, sind Truppen nach Slowenien und Bosnien ausgewichen und da gab es einen Ort Blajkowicz. Da sind wahrscheinlich zwischen 50 oder 60, also das ist nicht die Zahl, die alle wissen, wurden 50, 60 ermordet. Nicht nur Armeeangehörige, die sich zurückzogen, sondern auch Zivilisten. Da gibt es Massengräber und das ist eines der Dinge, die zum Beispiel heutzutage immer noch sehr schwierig sind. Und das wurde vom Tito-Regime verübt. Wenn Sie also in der Schule nicht das Konzept der Wahrheit oder sogar überhaupt noch entfernter der Gerechtigkeit lernen, dann ist es noch schwieriger, mit diesem neuen Krieg, der neuen Wahrheit und der neuen Frage der Gerechtigkeit umzugehen. In jeder Plattform, bei der ich mich beteilige, ist die Frage, wie der moderne Westen versucht, die Niederlage des Restes der Welt zu gerechtfertigen. Also, das wird auch in den USA heute so gelehrt. Ich möchte das jetzt verwenden, um auf etwas zurückzukommen, was Sie gestern gesagt haben, Ramsey. Nämlich, dass dieser Krieg, dieser Jugoslawienkrieg, einen Augenblick eröffnet, ein Ethos militärischer Intervention seitens der USA, an den wir uns mehr und mehr gewöhnt haben seitdem. Es ist nicht der Anfang im Nahen Osten, sondern es fing eigentlich im westlichen Balkan an. Und ich nehme an, dass meine Frage ist, um Voltaire hier zu zitieren, wenn der 11. September nicht existieren würde, müssten wir ihn erfinden. Das bedeutet, was ist die andere Arbeit, die getan wird in dieser Welt nach dem 11. September? Was ist erreicht worden für die US-Macht durch dieses neue Regime? Also bevor ich darüber spreche, möchte ich doch etwas betonen, was Slavenka da gesagt hat. Ich denke, keine Geschichte ist ehrlich. Es ist auch nicht richtig, dass die besondere Bildungssituation in den ehemaligen Sowjetstaaten und in den ehemaligen Ostblockstaaten so ist, wie Slavenka ja auch da gesprochen. Ich denke, ich habe auch unterschiedliche Bildungssysteme erlebt, auch französische, arabische, und sie alle haben im Grunde genommen historische Verschränkungen und Vorbehalte, die teilweise offener zutage treten, teilweise versteckter sind. Ich denke, man muss das wirklich auch über die verschiedenen Kontexte hinaus betrachten. Ich stimme Ihnen absolut zu, aber man kann das, Sie können das sagen, aber in einem undemokratischen Land können Sie das nicht sagen. Ja, das verstehe ich. Ich bin in einem undemokratischen Land oder in undemokratischen Ländern aufgewachsen, wo man, wenn man so etwas sagt, absolut ins Gefängnis wandern könnte. Sogar noch schlimmer. Aber gleichzeitig möchte ich die Geschichtsschreibung, wie sie existiert, nicht glorifizieren in sogenannten demokratischen Ländern, weil ich denke auch, dass diese fehlerhaft sind und auch politischen Zielen unterworfen sind und auch Ungerechtigkeiten der Vergangenheit versuchen zu gerechtfertigen. Ich könnte das über den amerikanischen Kontext durchaus sagen, den ich sehr gut kenne. Und da sind es einfach Fundamentaldaten der amerikanischen Geschichte. Und auch Europa, der Wohlstand in Europa ist auch auf der Sklaverei fußend, genauso wie in den USA. Aber um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen. Ich denke, dass das ein Schlüsselmoment war. Ich habe über den ersten Golfkrieg in meinem ersten Vortrag gesprochen, weil das war der erste Ausdruck nach dem Kalten Krieg einer US-Intervention. Das fand natürlich unter der Ägide der Vereinten Nationen zum Teil statt. Aber wenn Sie sich das in Bosnien anschauen und Ex-Jugoslawien, auch in Somalia, das waren einseitige US-Interventionen. Und wir haben gesehen, dass sich das immer wiederholt hat. Erst Afghanistan, dann 2003 im Irak und dann, seitdem auch durch andere Länder. Und Rana, Sie haben auch absolut recht. Wenn es nicht dieses unglaubliche Ereignis gegeben hätte, diese unglaubliche Chance, um für die USA ihre Macht zu projizieren und ihre Dominanz auszuüben, dann hätte man sicherlich einen anderen Vorwand finden müssen. Eine andere Chance, die hätte vielleicht kleiner ausfallen können. Und da hätte es vielleicht eher progressiven Fortschritt gegeben, einer einseitigen Machtausübung seitens der USA gegeben. Denn der 11. September hat den USA eine große Projektionsfläche gegeben und Projektionsmöglichkeit gegeben in Afghanistan und im Irak. Ein Land, das sich in einer so dominanten Position befindet, wird auf jeden Fall tendenziell versuchen, das maximal auszunutzen. Andere historische Großmächte haben das ja auch getan. Und das ist das Wesen von dem 11. September. Es war ein sogenanntes Window of Opportunity, das den Akteuren in der Regierung, die bereits die Planung einer Invasion für den Irak bereits Mitte der 90er Jahre angegangen waren, und sie hatten den Vorwand, den sie brauchten. Ich möchte dann nochmal darauf zurückkommen. Ich möchte denn diese Situation klären. Die Frage ist ja nicht nur, dass eine Großmacht ihre Macht ausnutzen wird, sondern es hat auch eine Transformation des Wesens dieser Macht gegeben. Und der Punkt, den Sie alle ja ansprechen und der das zeigt, ist, dass es sowohl einen externen als auch einen internen Prozess gibt. Wenn Sie sich den Zeitraum von 1979 anschauen, ab 1979, da sieht man die allmähliche Erosion der Verfahren der anderen Jahrzehnte, nämlich das Wahlrecht auszudehnen, Zivilrechte auszudehnen. Und ab der 80er Jahre findet dieser Prozess im Rückwärtsgang statt. Und es scheint, dass es dann ab einem bestimmten Punkt gab, wo es eine Begrenzung gab, wo eine radikale Intervention eigentlich stattfinden musste, um das noch weiterzuführen. Meine Frage ist also, was ist die Wandlung? Was ist die Wandlung in der Natur der Macht, die stattfindet, wo der 11. September rhetorisch im Grunde genommen die Grundlage liefert? Nun, da müssen wir jetzt etwas weiter zurückgehen in die amerikanische Geschichte. Das ist etwas, was für den einen oder anderen mehr oder weniger interessant sein könnte. Aber da denke ich, dass da gibt es ja auch geschichtliche Rahmen, die durchaus fraglich sind. Aber ein allgemeiner Punkt, den ich hier vorstellen kann, ist, dass die Vereinigten Staaten sowie die großen europäischen Mächte wohlhabend wurde durch den Krieg. Der Imperialismus ist eine Art der Kriegsführung. Und deswegen ist es wichtig, diese Dinge nicht einfach zu trennen, auch wenn sie für uns heute anders erscheinen. Aber das war es wirklich. Dieser Zeitpunkt, wo die Vereinigten Staaten wirtschaftlich wächst, ein Zeitpunkt war, wo ein Teil der Welt, über den wir gar nicht gesprochen haben, aber wo der zentrale und südliche Amerika im Grunde genommen ein militärischer Hinterhof für die USA sind. Da wurde die Kanonenbootpolitik wirklich durchgeführt, um einen Wohlstand, um eine Art regionale Vormachtstellung aufzubauen. Es gibt also hier ein weiterreichendes Muster, in dem die Vereinigten Staaten und andere Mächte wohlhabend werden, indem sie ihre militärische Macht ausnutzen, um das zu nehmen, was sie brauchen. Und der spanisch-amerikanische Krieg ist auch so ein Fall. Wir können diese Geschichte von allen Seiten beleuchten, aber es kommt immer wieder auf diesen Punkt. Was für mich ein wesentlicher Schlüssel ist, um diese Frage auch anzugehen, die Sie am Anfang gestellt haben, nämlich ob, wenn es den 11. September nicht gegeben hätte, dass man so etwas hätte erfinden müssen. Da denke ich, ist es wichtig, nicht so sehr 1979 zurückzugehen, sondern eher 1973 sich anzuschauen. Das Jahr, in dem die Vereinigten Staaten eine große Wirtschaftskrise, so wie die gesamte Welt, erlebt, und dieser Nachkriegswohlstand, das zu einem sehr mächtigen, aber auch das wohlhabendste Land der Welt hervorgebracht hat, wo diese ganze Struktur zusammenbricht. Also die militärisch-industrielle Wirtschaft bringt diesen Wohlstand hervor und kommt jetzt in eine Krise. Und natürlich hängt die gesamte Gesellschaft von einer Art Kriegsführung ab. Das ist Teil der Funktion auch des Kalten Krieges, nämlich diesen militärisch-industriellen Komplex hervorzubringen. Und an einem Punkt, wo alle erwartet, dass es endlich Frieden gibt. Es sollte ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine Entmilitarisierung geben, und es sollte ja nie wieder einen anderen Krieg geben, und das ist niemals passiert. Der größte Moment der Macht und Wohlstandskonzentration in unserer lebenden Erinnerung ist genau dieser Zeitraum. 1973 befindet sich dieser Komplex in einer profunden Krise. Und die Ansätze der Industrialisierung, des Outsourcing und die Zerstörung der Kerninfrastruktur der Industrie hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das hervorgeführt, was man auch diese massive Gefangenenkultur in den 70er Jahren bereits schon sieht. Und es führt auch zu den Rebellionen in den 60er, 70er Jahren. Da geht es bereits auch um dieses Problem dieser Massenverhaftung, dieser Massengefangenhaltung. Und die US-Wirtschaft als Kriegswirtschaft im Wesen verlangt die Verstetigung des Krieges. Und ich denke, wir können heute diese Sicht nicht gut durchleuchten, wenn wir diese Geschichte nicht auch im Hintergrund im Kopf behalten. Also meine Ansicht ist, dass das hier eine räuberische, parasitäre Wirtschaft ist. Und in den Vereinigten Staaten wird hauptsächlich aufgrund der Auslandsinvestoren diese Situation aufrechtgehalten. Wir haben das höchste Maß an Ungleichheit. Es ist ein Land, das sich in großer Krise befindet auch. 2001 und dann natürlich wieder der heutige Anstieg dieser Situation ist damit verbunden. Und das Einzige, was die Vereinigten Staaten nach wie vor auf industrieller Ebene noch produzieren, das ist Sicherheit, Krieg, Überwachung, Polizeitaktik, polizeiliche Maßnahmen. Deswegen denke ich, müssen wir mehr über Polizeimacht sprechen und über den Polizeistaat sprechen. Und all diese Themen, über die Ramsey am Anfang gesprochen hat, das sind im Grunde genommen alles polizeiliche Macht, auch Ausübungsthemen. Ja, da bin ich absolut einverstanden. Ich denke, dass die Vereinigten Staaten sehr lange den Westen als eine Art Spielwiese gesehen haben. Und das sind Kontinuitäten, die weit zurückreichen vor den 11. September. Und sie gehen im Grunde genommen oder lassen sich zurückführen und zurückverfolgen intern. Also intern in den Vereinigten Staaten auf die Staaten, auf die territoriale Landnahme, zum Beispiel Texas, Louisiana und andere Gebiete, auch in Südamerika, die Politik in Südamerika zurückführen. Das sind Ausdrücke der Projektion der Macht in der westlichen Welt, die weit zurückreichen vor dem 11. September. Was wir in den 90er Jahren dann sehen, ist Bekräftigung dieser Einseitigkeit, die jeder im Grunde genommen bereits in der amerikanischen Geschichte kannte, eine Projektion genau dieser Maßnahmen im westlichen Balkan, zum Beispiel 1993. Und das hat im Grunde genommen das Terrain präpariert, den Boden bereitet für das, was wir dann im Irak, Afghanistan und jetzt in Syrien und Jemen und anderswo auch erleben. Ich möchte jetzt die Vereinigten Staaten nicht verteidigen. Ich möchte jetzt nicht derjenige hier sein, der die Vereinigten Staaten verteidigt. Aber ich denke schon, dass wenn es nicht die Vereinigten Staaten gegeben hätte, dann wäre der Krieg in den westlichen Balkan immer noch am Laufen. Es tut mir leid, das zu sagen, aber es waren die Amerikaner, die diesen Krieg in Bosnien beendeten und Milosevic und Radovic und andere dazu geführt hat, dieses Abkommen, das Daytoner Abkommen abzuschließen. Ich möchte ja jetzt nicht in die Details gehen, aber ich möchte sagen, dass Europa gar nichts gemacht hat. Die Europäer haben überhaupt gar nicht verstanden, dass da überhaupt Krieg stattfand und sie verweigerten sich dieser Sichtweise, dass dort überhaupt Krieg stattfand. Und mir scheint, dass es nicht grundlos der Fall ist, dass in Pristina die Kosovaren eine goldene Statue von Bill Clinton aufgestellt haben. Es ist natürlich sehr kitschig, aber in gewisser Hinsicht gab es auch etwas Positives in diesem Eingreifen. Aber unbeachtet dieser Tatsache würde ich doch sagen, dass heutzutage am 24. März 1999 gab es eine Bombardierung durch NATO-Kräfte von Serbien, das war 1999, also genau an diesem Tag, aufgrund dieses großen Exodus aus Kosovo. Also, das waren sogenannte humanitäre Interventionen 1999. Es sind also 18 Jahre genau her. Ich bin damit nicht unbedingt einverstanden, aber ich möchte auch sagen, dass man das zumindest auch beachten sollte, dass Europa, unser eigener Kontext hier, damals nicht gehandelt hat, beziehungsweise überhaupt nicht oder sehr lange gezögert hat, überhaupt zu reagieren. Aber die Ausdehnung von US-Macht ist beides natürlich und noch mehr. Und diese Dinge sind nicht unbedingt widersprüchlich, auch wenn wir letztendlich da zu einem Schlussfolgerung kommen müssen, ob das eine Macht fürs Gute oder das Schlechte ist. Aber es ist sehr viel komplexer offensichtlich. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten und ich möchte noch mal auf das Thema des Islam zurückkommen. Es ist klar, dass aus Gründen, die vielleicht überhaupt nicht mit dem Terrorismus verbunden sind, dass Staaten überall auf der Welt, kleine und größere, einen großen Anteil ihrer idealistischen Ansprüche aufgegeben haben, um Sicherheitsversprechen aufzugeben. Sie sind im Grunde genommen, sie versprechen Besitzrecht, Sicherheit etc. Das ist das Versprechen, was sie an die Bevölkerung machen, aber auch an das Kapital machen. Und in diesem Kontext können natürlich sehr viele Vorwände angewendet werden. Sehr viele Ideologien können hervorgebracht werden, um genau diese Verschiebung zu legitimieren. Aber Terrorismus ist das Hauptargument, was ins Feld geführt wird. Und es ist sehr stark verbunden auch mit dem Islam oder wird sehr stark mit Verbindung mit dem Islam gesehen. Das hat eine Reihe von internationalen Geflechten hervorgebracht, aber auch interne Bedingungen hervorgebracht. Wie würden Sie das in den historischen Kontext stellen und was hat das damit zu tun, dass es den großen Feind nicht mehr gibt, nämlich den sowjetischen Block nach 1989, dass der einfach verschwand? Also das ist für Sie alle jetzt eine Frage. Ramsey, warum nehmen Sie diese Frage nicht auf? Also, die Beziehung zwischen dem Islam und Ländern mit großen muslimischen Bevölkerungen und dem sogenannten Westen ist eine lange, komplexe Beziehungsgeschichte. Und das ist etwas, was lange vor dem jetzigen historischen Zeitpunkt angefangen hat und seiner obsessiven Fokussierung auf das, was einige den radikalen Islam nennen oder den islamistischen Terror nennen wollen, wenn sie jetzt Trump zitieren wollen zum Beispiel. Und diese Geschichte hat natürlich eine Auswirkung auf den gegenwärtigen Zeitpunkt. Sie nährt den gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber diese Ideologie, die Sprache, die hier wieder entsteht, die aus vergangenen Konflikten hervorkommt, wird jetzt verwendet, um neue Ziele und Zwecke zu erreichen. Also um spezifischer das auszudrücken, es gibt keinen Mangel an Literatur und literarischen Analysen, die die unterschiedlichen Begegnungsform zwischen verschiedenen islamischen und nicht-islamischen Gesellschaften beschreibt. Nicht nur Europa zum Beispiel, auch die Region, wo Slowenka herkommt oder andere Teile von Europa. Aber auch in Afrika ist das der Fall. Südostasien. Südasien ist auch ein gutes Beispiel. Und die westliche Analyse dieser Beziehung und in dem, was die akademische Literatur hervorbringt, spricht von islamischer Tradition und Akteuren. Das reicht bis Dante zurück und es gibt heute gegen zeitgenössische Autoren. Die haben das ganz genau schon analysiert. Da gibt es also einen großen Fundus an Tropen, wenn Sie so wollen, an Gedanken und Konzepten. Und ein großer Teil davon wird auch für die gegenwärtige Politik mobilisiert. Ich denke, da, wo wir uns heute befinden, nach dem 11. September, ist etwas anders. Da gab es eine Öffnung, eine Möglichkeit für eine noch nie dagewesene Art von amerikanischer Involvierung in einer geostrategischen Konstellation, die von vitalem Interesse für die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten ist. Und sobald dieser Raum sich öffnete für die Vereinigten Staaten, dass sie dort eine größere Präsenz etablieren konnten, in Ländern wie dem Irak, Afghanistan und anderswo, sobald diese Chance da war, das so direkt zu machen, wie es in der Vergangenheit überhaupt nicht möglich war. Da, denke ich, gibt es jetzt einen gesamten akademischen, intellektuellen Apparat, der mobilisiert wird, um das zu legitimieren, um diese Gewaltausübung zu legitimieren. Und dieser Apparat wird natürlich auch auf diesen tiefen historischen Fundus zurückgreifen, der im Grunde genommen von antimuslimischen Gefühlen animiert wird. Letzter Kommentar, wir sind jetzt am Ende eigentlich. Ich würde jetzt einfach nur sagen, dass die Terrorismusbeschuldigung eine sehr alte Beschuldigung ist. Das ist die wesentliche Argumentation der Aufstandsbekämpfung. Ob das jetzt der Kampf gegen die schottischen Highlander war oder die kenianischen Stämme oder der Kampf gegen PLO oder die Black Panthers. Das ist im Grunde genommen ein sehr schwammiges Format. Ein sehr flexibles Format. Und die Hervorbringung des Islams als eine Art Aufstand ist ironischerweise etwas, was jene Regime, die versuchen, den Terror zu bekämpfen vorgehen, zu verantworten haben wiederum. Sie bringen das hervor. Und das war vielleicht noch viel mehr der Fall, als zu einem Zeitpunkt, wo man zum Beispiel den ANC als terroristische Organisation bezeichnen konnte. Ja, das ist tatsächlich so. Wenn man zurückkommt jetzt auf Bosnien, was dort passiert ist, ist, dass als der Krieg im April 1992 anfing, dass es dort keinerlei Waffenlieferungen gab, denn alle glaubten, dass das sind muslimische Fanatiker, die sich dort erheben. Und als Resultat gab es dann ein Abkommen mit arabischen Ländern für Waffenlieferungen. Und was man heute sieht, ist, dass es eine Art Muslimisierung der muslimischen Mehrheit in diesen Ländern gibt. Es sind also nicht Fanatiker. Und sie waren auch noch nicht mal besonders religiös. Sie waren kulturell Muslims. Aber was man jetzt erstmal sieht, ist, dass diese Religion sie nun einlädt und sie überzeugt. Und man sieht, dass Bosnien nun in eine Art muslimische Republik verwandelt wird, was etwas ist, was wir uns niemals hätten vorstellen können anders. Ich denke, alle hier auf der Bühne haben sicherlich noch sehr viel mehr zu sagen, aber wir werden es jetzt dabei belassen. Ich möchte Sie bitten um eine Runde Applaus für Avery Gordon, Ramzi Kassim und Slavenka Drakulic. Vielen Dank.
Thank you so much.